Es gibt im Alten Testament einen Mann,
Jeremia, der das Volk enorm gewarnt hat. Und wir möchten heute ein Stück von diesem Mann sehen, und zwar Klagelieder. Klagelieder ist ein Buch, das ist nicht sehr beliebt, man liest es auch nicht sehr gerne, aber es ist eines der wichtigsten Bücher im gesamten Alten Testament. Der Titel vom Buch heißt Wehe oder Ach. Das kann man auf beides übersetzen. Da muss man natürlich unwillkürlich an die Wehe über die Pharisäer denken, an die drei Wehe in der Offenbarung. Aber was mir jetzt ganz wichtig ist, die Klagelieder bezeichnet eine Zeit, die sehr stark mit der unserer verwandt ist. Schattenbildlich hast du genau das Gleiche. Und zwar, du hast ja hier etwas, das vorher passiert ist. Du hast eine Trennung zwischen Juda und den anderen 10 Stämmen. Juda Benjamin war ja um Jerusalem rum. Die anderen Stämme sind dann abgefallen. Und diese abgefallenen Stämme sind immer stärker in der, sag mal, Götzendienst hineingegangen, relativ radikal. Juda, wo noch der Tempeldienst war, hat immer noch versucht, Gott zu dienen. Das ist ungefähr das Gleiche, was bei uns passiert ist nach dem Krieg. Da hatte schon Christenheit, die erschüttert vom Zweiten Weltkrieg begonnen hat, Gott zu dienen. Und dann kam der Wohlstand. Und dann ist etwas passiert. Und dann sind auch die klassischen christlichen Kreise sind langsam aber sicher abgedriftet, sind abgefallen. Und du hast heute, wo früher Erweckung war, mich nur ein Beispiel sage, in der evangelischen Pauluskirche in Taifingen ist Verwandte von mir mit, die ist schon 10, 20 Jahre tot, ist Verwandte von mir, während der Predigt von einem normalen evangelischen Pfarrer ist sie zur Heilsgewissheit und zur Wiedergeburt durchgebrochen. Das gab's früher. Heute hast du einen Abfall, der ist unbeschreiblich. Du hast jede Lästerung und jede Sünde hast du in diesen Großkirchen, die verboten sind. Beim einen mehr, beim anderen weniger, aber es ist eine Katastrophe. Das ist ungefähr das Gleiche, was bei diesen 10 Stimmen passiert ist. Aber es gab immer, und das ist wichtig, von Gott her, auch in Zeiten des Abfalls, wie jetzt in der Endzeit, wo alles schlimmer wird, gab es immer ein gläubiger Überrest. Es gab immer diesen Überrest, der versucht hat, Gott treu zu dienen. Für das steht in der Regel Jerusalem, für das steht Juda. In der Bibel oft ein Bild für die Wiedergeborenen, für die Gemeinde Jesu. Bei Israel, bei diesem 10-Stämme-Teil des Volkes Gottes, da ist der Abfall lange, lange schon geschehen. Und bei Juda kam er erst nach und nach. Die hatten Erweckungen wie unter Josia in ungeahntem Ausmaß. Aber im Gegensatz zu dieser unechten Christenheit, zu diesen 10 Stämmen, hast du hier immer noch bei Juda, hast du ein Bild fürs Neue Jerusalem, du hast ein Bild für die Wiedergeborenen, du hast Menschen, die Gott dienen wollen. Aber jetzt sagt uns natürlich die Bibel etwas, das ist völlig erschreckend. Also ich habe es manchmal gedacht, das ist noch viel schlimmer, aber in Offenbarung 12, Vers 4 sagt die Bibel, dass der Schwanz des Drachen, der Drache ist der Teufel, das wissen wir, und der Schwanz des Drachen ist laut Jesaja 9, 13 und 14 der falsche Prophet. Da heißt es, der Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels nach sich und warf sie auf die Erde. Sterne sind, wenn man vorne guckt, die Verantwortlichen der Gemeinden. Das heißt, der Schwanz des Drachen, diese antichristliche Geist, diese antichristliche Entwicklung, die wir zurzeit erleben, der reißt ein Drittel der Verantwortlichen der Gemeinde aus ihrer geistlichen Stellung, dass sie zu Fall kommen. Und das ist das, was Jeremia auch erleben musste, wie in diesem Überrest, dann die Menschen plötzlich begannen, nicht mehr Gott zu dienen, sondern menschlich zu denken. Und sie haben dann versucht, Gott trotzdem zu dienen, aber es ist teilweise katastrophal geendet. Jeremia, der hier die Leute gewarnt hat, musste Furchtbares durchmachen, ist ja in diesem Brunnen versenkt worden, im Schlamm. Und Gott hat ihn aber immer wieder bewahrt, immer wieder gerettet. Das Interessante ist, dass die Verantwortlichen eigentlich wussten, so im Tiefsten, das kommt immer raus, wenn man das Buch Jeremia liest, dass er recht hatte. Und wir wissen natürlich jetzt rein von dem her, will ich sagen, ein Drittel der Verantwortlichen wird hier vom Himmel gerissen aus ihrer biblischen Stellung. Die fallen ab. Zwei Drittel von Israel wird sterben, sagt Zacharia 13,8. Wenn man die Offenbarung liest, wird einmal ein Drittel, einmal ein Viertel. Ich bin Mathe nicht so gut gewesen, aber ich habe mir sagen lassen, es ist genau 50%, wenn man die zwei sauber zusammenzählt. Also die Hälfte der Menschheit wird sterben. Das heißt, entspricht ungefähr dem, was Jeremia erlebt hat. Er hat ja erlebt, wie dann das Volk Gottes zuerst dieser 10 Stämmeteil hinweggeführt wurde in die Gefangenschaft, vollkommen unter Finsternis, Einfluss kam, und dann hat er es bei Jerusalem erlebt, wie es zerstört wurde, und dasselbe passiert heute. Es fällt alles zusammen, es bricht alles auseinander und es ist eine Katastrophe. Und Jeremia ist der klassische Vertreter des klassischen Überrestes, der Gott treu ist. Er weint über den Abfall, aber er weint auch über sich. Weil Matthäus 24, 12 sagt, diese Endzeitzustände, diese Gesetzlosigkeit färbt auf die Gläubigen ab. Sie haben ein Problem, die Liebe zum Jesus erkaltet. Sie werden hier aufgerieben von diesem Zeitgeist, der mit raffinierten Mitteln schafft, zum Beispiel mit dem Bild. Wir haben heute eine vollkommene Digitalisierung. Es ist alles elektronisch, alles per Bilder. Die Menschen können nicht mehr miteinander reden. Ich bin dankbar, dass ich den ganzen Schrott teilweise gar nicht verstehe. Ich verstehe bis heute nicht den Unterschied von Facebook, Twitter und dem ganzen Schrott. Ich brauche doch meine Seele nicht in elektronischem Element der ganzen Menschheit da zur Verfügung zu stellen, wenn es bloß ein Teil ist. Sondern die Bibel hat immer ein paar Normale. Aber der Abfall ist gigantisch. Und der kommt natürlich auch über die Medien. Und da kommt jetzt ein zweiter Effekt, den dürfen wir endzeitlich nicht unterschätzen. Die Menschen beginnen den Medien zu glauben, weil das ihr Element ist. Bis früher haben wir gesagt, schwarz auf weiß, es muss geschrieben sein. Was soll ich heute sagen? Schwarz auf weiß gilt nicht mehr. Es ist gelogen. Es wird so viel gelogen, wir werden disinformiert, wir werden manipuliert und wir glauben das, was man uns vorsetzt. Und dabei hat die Bibel doch ganz einfach eine Botschaft, sie sagt, die Summe der Wahrheit ist das Wort Gottes, das ist die einzige Wahrheit. Und die sagt, es gibt am Schluss einen Abfall, die sagt, die Gemeinde fällt ab, nicht alle, aber ein Teil, ein Großteil, sogar schlimm. Und sie sagt klipp und klar, es wird eine Welteinheitskirche entstehen, sehen wir zurzeit. Es wird ein Welteinheitsstaat entstehen, passiert zurzeit. Und es werden gewaltige Kriege sein, der Zorn Gottes wird auf dieser Welt einschlagen, es wird der Geist des Antichristen stärker wirksam sein, der die ganze Zeit ja da war, und wird dann zum Hervorbrechen des Antichristen führen. Das ist einfach Fakt. Aber jetzt ist einfach so, was macht jemand, der mitten in diesen Gerichten drin ist? Wisst ihr, und ich bin mir vollkommen sicher, wir haben heute Morgen, ist ja ein bisschen arg gelungen, aber im Probrechen, auch schon in der Einleitung, wir müssen einfach etwas uns vergegenwärtigen. So wie es jetzt bei uns ist, wir sitzen tatsächlich auf einem Pulverfass, auf einem ganz dünnen Eis. Ich wundere mich die ganze Zeit, dass Gott sich das noch gefallen lässt. Wisst ihr, Gott ist ja kein Schwätzer wie wir. Die Menschen sind ja Kasper und Schwätzer. Entschuldigung, wie ich es mal so deutlich sage. Du musst ja heute bei jedem, der dir irgendwas sagt, musst siebenmal gucken, ob er dich nicht anlügt. Weißt du, es ist ja alles ein Gerede und ein Geschwätz. Und Mackeridge hat einmal gesagt, Politik ist das Marionettentheater des Teufels. Aber wenn Gott etwas sagt, dann ist es schwarz auf weiß, dann ist es amtlich. Und Gott sagt etwas unzweideutig. Er wird die Sünde richten. Er wird die Abgefallenen richten. Er wird jeden Götzendienst richten. In einem glühenden, heiligen Zorn, der nicht mehr aufzuhalten ist. Und der Jeremia hat dann in seinem Buch in Kapitel 51, da ist schon das Ende im Prinzip da. 51,6 sagt er, flieht heraus aus Babel und rette jeder seine Seele. Das ist die einzige Botschaft, die du dieser Menschheit noch sagen kannst. Du musst ihnen nicht sagen, oh, wie schlimm ist deine Rente sicher, oh, wie schlimm ist das Trinkwasser sicher. Du musst ihnen sagen, rette deine Seele. Alles andere hat keinen Wert mehr. Entweder sie bekehren sich oder sie fahren in die Hölle. Weil dieses Gericht, das hier über diese Menschheit gehen wird, wird atemberaubend sein. Das muss man ganz nüchtern sehen. Und Gott, das kam heute ja schon ganz deutlich raus. Gott will alle Menschen retten und dass sie zur vollen Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und unser Auftrag ist, wie bei Jeremia, ihnen zu sagen, geht heraus aus Babylon, geht hin und beginnt Gott zu dienen, sucht der Herr Jesus, bis ihr ihn gefunden habt. Alles andere hat keinerlei Wert. In Jeremia 4,14 sagt er, wasche dein Herz rein von deiner Bosheit, o Jerusalem, also zu den Gläubigen, damit du gerettet wirst. Das heißt, beim Gläubigen beginnt, das Gericht beginnt auch am Haus Gottes. Aber jetzt lasst uns mal sehen, was mit diesem Prophet ist und was er beschreibt. Und er klagt jetzt nicht über die 10 Stämme, nicht über die abgefallene Christenheit. Wisst ihr, ich kann mich jetzt aufregen über die Großkirche, was die tun. Die sind unter dem Gericht, die musst du laufen lassen. Für uns ist interessant, was ist mit denen, die Gott dienen wollen und sich an die Bibel halten wollen, die glauben, dass die Bibel stimmt, die wirklich hingeht. Und wenn die Bibel sagt, zum Beispiel, die Ehe ist nur zwischen Mann und Frau, dann nehmen sie das tot ernst. Wenn sie sagen, bis dass der Tod euch scheidet, das ist jetzt eine theologische Formulierung, die Bibel sagt nur, die Ehe ist eindeutig, dann nehmen sie das ernst. Sie nehmen ernst, was Gott sagt. Wenn Gott sagt, das ist Sünde, zum Beispiel Gleichgeschlechtlichkeit, dann sagt er, ist Sünde, Absonderung. Wisst ihr, Ehebruch, Sünde, Absonderung. Habgier, Sünde, Absonderung. Wisst ihr, Okkultismus jeder Form, auch in der medizinischen, Absonderung. Das ist normal. Wisst ihr, und die Gemeinde predigt das teilweise nicht mehr, weil sie Angst haben, dass ihnen die Leute davonlaufen. Aber die Leute, die davonlaufen, ich wage es kaum zu sagen, die kannst du nicht aufhalten. Versteht ihr? Sondern es geht immer nur um diesen Überrest in der Bibel. Um die, die wirklich wollen. Und um die kämpft der Jeremia. Und jetzt sieht er natürlich, was mit seinem Jerusalem passiert ist. Er sagt in Kapitel 1, Vers 1, ach, wie einsam sitzt doch jetzt die Stadt, die einst so stark bevölkert war. Sie ist zur Witwe geworden, sie, die groß war unter den Heidenvölkern. Die Fürstin der Hauptstädte muss nun Frondienst leisten. Frondienst ist eine Form von Knechtschaft. Wisst ihr, die Bibel sagt, sie sitzt einsam. Das heißt, wenn die Gemeinde Jesu beginnt, das Gleiche zu tun wie Israel zu der Zeit, was Israel ja im Körper geschieht, geschieht uns im Geist, das ist ja die Schattenbildlichkeit, dass wir beginnen, nach der Welt zu schielen, dass wir beginnen, nach die Götze zu schielen, dass wir nicht mehr Gott dienen, die nicht mehr ernst nehmen, dann geraten wir in eine Isolation. Dann geht die Gemeinschaft zwischen Gott und uns kaputt. Und die Bibel sagt, 1. Johannes 1, Vers 3, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater, mit seinem Sohn, Jesus Christus. Und das schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Der Wille Gottes ist, dass wir Gemeinschaft haben. Mit dem Vater im Himmel, durch den Herr Jesus, mit dem Herr Jesus in einer brennenden Liebe. Und dass das bewirkt, dass wir Gläubige untereinander genauso diese Gemeinschaft haben. Das ist der Normalfall. Aber wenn die Gemeinde Jesu im Abfall ist und die biblische Position einen Preis gibt und der Herr Jesus nicht mehr von ganzem Herzen liebt und sich um andere Dinge dreht, dann passiert das, dann wirst du einsam. Dann ist auch die stille Zeit eine Qual. Dann ist keine Freude mehr, sondern eine Qual. Vers 2 sagt er, sie weint unaufhörlich bei Nacht. Ihre Tränen laufen über ihre Wangen. Sie hat keinen Tröster. Sie hat keinen Tröster. Wisst ihr, was das Problem ist? Die Bibel sagt, der Tröster, der Paraklet, ist der Heilige Geist. In dem Moment, wie die Gemeinde Jesu, auch das Jerusalem, das ja Gott dienen will, beginnt, in den Götzendienst zu gehen, wenn sie beginnt abzufallen, wenn sie beginnt, Gott nicht mehr nach der Schrift zu dienen, nicht mehr der Herr Jesus im Zentrum hat, dann passiert was ganz Einfaches. Dann betrübt sie den Heiligen Geist. Wenn sie der Heilige Geist betrübt, ihr müsst mal Johannes 16, Vers 7 bis 14 lesen. Dort sagt die Bibel glasklar, im Heiligen Geist sei Zentrum und seine Aufgabe ist die Verherrlichung Jesu. Er kann dann der Herr Jesus nicht mehr verherrlichen, weil unsere Herzen nicht mehr brennen. Und dann zieht er sich zurück. Wisst ihr, das ist eine Form des Dahingegebenseins, die schlimmste Form, die es gibt, wenn er uns nicht mehr mahnt, nicht mehr straft. Und die Bibel sagt klipp und klar, wenn du im Abfall bist, dann hast du keinen Tröster mehr. Wisst ihr, und die Bibel redet hier von der Nacht. Aber die Bibel sagt in Jesaja 21, Vers 4, dass es nicht unbedingt die Nacht ist. Sondern sie sagt, die Dämmerung, die mir lieb ist, hat er mir in Schrecken verwandelt. Das heißt, Dämmerung ist eine Vermischung von Licht und Finsternis. Wisst ihr, da ist bei den Gläubigen immer eher Dämmerung, wenn der Abfall geschieht, als krasse Nacht, wie jetzt bei den abgefallenen christlichen Kreisen. Sondern du hast immer so eine Vermischung, so ein bisschen fromm und ein bisschen Welt, so eine Vermischung. Und er sagt, diese Dämmerung wird zur Falle. Und das wird vor der Wiederkunft Jesu, wird es dramatisch werden. Und dann sagt er in Vers 3, Juda ist ausgewandert vor lauter Elend und hartem Knechtsdienst. Es wohnt unter den Heiden, es findet keine Ruhe. Der Gläubige flieht dann und er sucht woanders, also er wandert aus in geistlichem Sinne. Er sucht seine Freude in dieser Welt und das Ende ist, dass er wie der Lot unter den Heiden wohnt. Und das Ende davor ist, dass er keine Ruhe mehr hat, sondern dass sein Herz ruhelos hin und her gerissen wird. Und Johannes 8 sagt klipp und klar, ab 33, 34 dann, wer der Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Sagt aber gleichzeitig, 36, wird euch der Sohn nun frei machen, so seid ihr wirklich frei. Merkt ihr, das Problem bei allem dem ist, das ist mir eigentlich am Anfang gar nicht klar gewesen, Jeremia weint über diese Dinge, klagt wie die Gemeinde, wie das neue Jerusalem, wo ja Wiedergeborene sind, wie die in der Abfall geht, aber wenn du mal genau guckst, wo sie hier ihr Elend haben, siehst du, dass Gott immer eine perfekte Lösung hat. Man muss das gar nicht machen. Wisst ihr, er hat perfekte Gemeinschaft. Er ist das Licht der Welt. Bin ich zu Füßen Jesu, habe ich keine Dämmerung. Wisst ihr, bin ich wirklich bei ihm, habe ich keine Knechtschaft, da bin ich nicht gebunden. Meine Seele kommt zur Ruhe. Da passiert wunderbare Dinge. Und dann geht die Bibel noch weiter, das ist dramatisch in Vers 4 und sagt, alle ihre Tore sind verödet. In der Mitte vom Vers. Wenn ihr Nehemia kennt aus der Schattenbildlichkeit, die Tore sind immer die klassischen Eingänge in die Stellung in Christus. So bleibt man in Christus, in ihm, durch die Tore. Wisst ihr, und die sind, sagt er, verödet. Man kämpft gar nicht mehr darum, in Christus zu bleiben. Man kennt die Wege gar nicht mehr. Das Mischtor zum Beispiel, da wird ausgeräumt. Wisst ihr, da gibt's wunderbare Dinge, wo hier schattenbildlich angezeigt ist. Könnt ihr in Nehemia 3 nachlesen. Aber diese Tore sind dann verödet. Wisst ihr, ich sag's immer ganz vorsichtig. Das ist ja kein Abfall, wo jemand sagt, jetzt will ich abfallen, jetzt will ich Gott nicht mehr dienen. Bei dem ist der Fall klar. Nee, das ist was ganz anderes. Das ist ein ganz sanftes Abgleiten. Das ist ein Flugsand, der langsam die Gemeinde und die Gläubiger unterwandert. Und dann kommen langsam diese Dinge. Und man sieht dann halt bei der Masse, dass es so ist und hat dann letztendlich auch keine Kraft mehr zum Widerstand. Wenn man dann in Vers 5 reingeht, da sagt, der Herr hat ihr Betrübnis zugefügt, wegen der vielen Übertretungen. Kinder gehen in die Gefangenschaft, der Feind triumphiert. Wobei die Bibel sagt in 1. Korinther 15, 57, der Herr Jesus ist der totale Sieger. Wisst ihr, es ist ein Drama, wenn der Teufel in unsere Familien, in unserem Leben Triumphe feiern kann. Es ist eine Katastrophe. Es ist eine Katastrophe, wenn wir keine Ruhe haben. Es ist eine Katastrophe, wenn wir Gebundenheiten haben. Es ist eine Katastrophe, wenn wir in der Dämmerung leben. Wir brauchen das alles nicht. Wisst ihr, das ist ja das Dramatische an der Endzeit, an diesem Lügegeist, dass wir das alles gar nicht brauchen, sondern der Teufel schiebt uns das unter. Das ist eine Gemeinheit ohne Ende. Wisst ihr, und der Teufel ist ein Mörder von Anfang an. Und er ist ein Lügner von Anfang an. Das, was heute passiert, ist genau das. Wisst ihr, wenn ich alles sage, was ich denke, dann kommen die Leute zu mir, entweder lächeln sie oder sagen, du bist halt extrem. Ich sage, Entschuldigung. Vor 30 Jahren hätte jeder gesagt, Karl Hermann, du bist ganz normal, du bist ein ganz normaler Gläubiger, da war das alles normal. Schön, alles weg. Wie ist denn das Drama? Vers 6. Die Bibel redet hier, also ich pick immer die Stelle raus, das ist schon zum Schluss vom Vers, kraftlos ziehen sie hin vor dem Verfolger. Sie sind ohne Kraft. 2. Petrus 1, 3. Epheser 3, 16, das sind die Stelle, wo die Bibel zeigt, dass Gott Kraft gegeben hat. Wir haben durch die vollkommene Erlösung Kraft in uns, um aus der Dämmerung rauszugehen. Wir haben Kraft, jede Bindung zu brechen. Wir haben Kraft, unserem Heiligen Geist so zu öffnen durch den Geist des Glaubens, dass der Jesus im Mittelpunkt ist. Wir haben Kraft, dass wir die Tore, die Eingänge nach Jerusalem wieder völlig benutzen können. Wir können das alles tun. Wir haben die Kraft. Es ist alles da. Das ist ja das Drama. Und er sagt, stattdessen zieht die Gemeinde Jesu kraftlos dahin. Sie wird aufgefressen von dieser Welt. Wisst ihr, und ich sag's euch mal ganz ehrlich. Diese Welt, ich habe 43 Jahre auf einer Bank gearbeitet. Wenn ich von etwas was verstehe, dann von Geld. Aber nicht, dass er jetzt meint, wie es dann alle kommen und sagen, da gib mir einen Tipp. Ich sage, da bin ich der Falsche. So verstehe ich nichts von Geld. Ich war immer der Seriöse, der Nicht-Spekulant. Wisst ihr, und von daher war ich immer auch der Abgesonderte als Gläubiger auf der Bank. Aber meine Kunden haben kein Geld verloren. Meine Kunden haben mir Jahre danach noch angerufen. Wisst ihr, das war was ganz anderes. Sondern ich verstehe was von Geld. Ich verstehe, wie das Geld wirkt. Das Geld hat eine furchtbare Wirkung. Wisst ihr, und das Geld ist so, dass es die Menschen auffrisst. Wisst ihr, und das ist eine Täuschung. Auch die Sonne, die jetzt scheint, ist eine Täuschung. Du könntest ja jetzt denken, jetzt gehen wir raus, da ist wunderbar. Wenn er rausgeht, ist es kalt. Und genauso, wir haben Winter. Hat schon angefangen. Und genauso ist mit diesen Dingen. Alles, was du siehst, an dieser strahlenden, wunderbaren Art dieser Welt. Das können die Hobbys sein, das kann der Sport sein, das können die Reise sein, das kann alles sein, das kann dein Auto sein, das kann dein Haus sein. Alles, was hier wählt, das kann deine Gesundheit sein, dein Aussehen, wo du stolz drauf bist. Alles, was du hast, das ist alles, wie wenn du über einen Eissee gehst, der zugefroren ist und der in kurzem zusammenbricht. Du weißt ja nicht, ob das hält. Wenn Gott einmal die Gerichte gibt, dann ist aus. Wisst ihr, wir Deutsche sind ja sowieso die Dümmsten. Ist euch klar? Entschuldigung, wie ich sage, ich bin aus völligster Überzeugung Deutscher. Ich bin immer noch ein Bismarck-Fan. Ihr wisst, wer das Deutsche Reich gegründet hat. Otto Bismarck, Fürst zu Waldstadt. Aber die Amerikaner sind viel schlauer wie wir und die Russen auch. Wisst ihr, was die sagen? Die sagen klipp und klar, wenn es einen Krieg gibt, wegen der Ukraine, wisst ihr, wo der ist? In Deutschland. Wisst ihr, dann müssen die Konflikte so sein. Wenn es heute einen Krieg gibt, wenn die zwei groß aneinander geraten, die geht nicht wie früher die Japaner und die Amerikaner in Okinawa oder so aneinander, die gehen in Deutschland aneinander. Wisst ihr, von daher sitzen wir auf einem Pulverfass. Wenn da was passiert, dann kracht's hier. Ob das dann nur Atombomben sind, das hat ja den Vorteil, dass schnell geht, oder ob das klassische Kriegshandlungen sind, das wissen wir alles nicht. Warum glaubt ihr denn, warum man in Ebingen und in Taifingen überall die Supermärkte an einer Stelle baut? Ist euch das schon aufgefallen? Ist doch klar. Die amtliche Stelle warnt uns und sagt, wenn heute ein Krieg geschieht oder wenn eine Krise kommt, können wir euch 2 Wochen nicht versorgen. Ich halte es für einen Witz, 2 Wochen. Die können uns wahrscheinlich 2 Monate nicht versorgen. Er sagt, stellt euch drauf ein, das weiß niemand. Ist aber öffentlich bekannt gegeben worden, bloß weiß es niemand. Da gibt es sogar so dicke Broschüre, was du alles brauchst. Ob du Schnürsenkel brauchst oder nicht. Sie sagen, Wasser brauchst du. Wisst ihr, das alles ist so, ich möchte auch nichts dramatisieren, die Bombe tickt. Wisst ihr, wenn du das einmal dir bewusst wirst, dann ist dir's klar, der ganze Schmuck dieser Welt, diese ganze Herrlichkeit, wo die Gemeinde sich blenden lässt, ist Bluff. Wenn es hier mal losgeht, dann erwischst du uns. Jetzt sagt er, statt dass du dich um diese geistliche Kostbarkeit kümmerst, kümmerst du dich um die Kostbarkeit dieser Welt. Und dann Jerusalem in Vers 7, da heißt es von ihrem Elend, in den Tagen ihres Elends und ihrer Plünderung an alle ihre Kostbarkeiten, die sie ja verloren hatte. Was sind denn die Kostbarkeiten des Gläubigen? Das Kostbarste, was ein Gläubiger hat, ist der Name Jesus, der Herr Jesus. Mit das Kostbarste, was ein Gläubiger hat, ist die Heilige Schrift. Mit das Kostbarste, was die Bibel hat, ist das Wirken des Heiligen Geistes, der dich überführt. Durch die Schrift meistens, auch beim Bibellesen. Das ist diese Herrlichkeit, diese große Hoffnung, einst bei ihm zu sein und dass der Vater im Himmel unsere Tränen abwischt. Das ist doch wunderbar. Das ist doch eine Hoffnung. Da gilt's doch drum zu kämpfen. Wisst ihr, und stattdessen, ich habe einen alten Bruder gekannt. Naja, wenn ich jetzt sage alt, der war zu der Zeit nicht viel älter wie ich. Aber auf jeden Fall, vielleicht sogar noch jünger. Der hat uns Jünger mal gesagt, wisst ihr, die Kreise und auch die Große, auch die Kirche, aber auch die Freikirche, die haben ihre Berufung für ein Linsengericht verkauft. Ihr kennt die Geschichte von Jakob und Esau. Für ein Linsengericht haben sie es verkauft, für das Billige dieser Welt. Und die Bibel ist ganz einfach, sie sagt in Vers 8, Jerusalem hat schwer gesündigt und darum wird sie zum Abscheu. Das heißt, es ist letztendlich das Spiel mit der Sünde, wo man einfach lockerer wird. Wisst ihr, Sünde ist Sünde. Sünde ist die Gleichsünde im Jahre 33 nach Christus. Die ist 100 nach Christus, 1000 nach Christus, im Jahre 1580, im Jahre 1920 und im Jahre 2018 immer das Gleiche. Wisst ihr, die wird doch nicht milder, weil die Zeit dahin geht. Die wird doch nicht milder, weil der Zeitgeist verderbter wird. Wenn die ganze Welt Sünde als akzeptabel ansieht, wegen dem sieht sie Gott immer noch gleich. Sünde. Und er sagt, du, Gemeinde Jesu, Jerusalem, du hast gesündigt. Wisst ihr, meine Frau kriegt viel von dem mit. Wir haben eine wunderbare Sitzordnung. Sie sitzt hinterm Esstisch und ich sitze vorne am Schreibtisch. Bei uns ist alles in einem Raum. Da sind alle beieinander. Und wir können miteinander kommunizieren, obwohl ich ihr den Rücken zukehre. Ich schreiere dann und sage, ich reg mich auf, hier in dieser Bibelübersetzung, das und das und das und das. Wisst ihr, wenn ich sehe, bibeltreue Leute geht heute hin, wo im Grundtext steht, ihr Brüder, und sagt, liebe Brüder und Schwestern. Du musst sagen, Entschuldigung, hat der Heilige Geist vergessen, Schwestern hinzuzufügen? Entweder meint Gott, was er sagt, oder meint es nicht. Wisst ihr, da wird einfach hinzugetan. Da wird einfach getrickst. Das ist halt normal, man hat doch keine Ehrfurcht mehr vom Wort Gottes. Wisst ihr? Sag mal, es gibt doch die Schwester auch. Und ich sage, Entschuldigung, warum hat denn Gott so geschrieben? Wisst ihr, das hat mit der Verantwortung zu tun. Natürlich gilt es den Schwestern auch, aber im Bibeltext steht nun mal klare Aussage, dann habe ich die nicht abzuändern. So, wisst ihr, so fängt es an. Und dann kommt Vers 9. Ihre Unreinheit klebt in ihren Säumen. Man wird langsam unrein, man lässt einfach Sünde zu. Kommt natürlich auch durch die Medien. Viele Dinge, wo heute in der Tageszeitung kommt, die haben zu meiner Zeit, und das ist ja noch nicht so lange her, oder? Das sind bei mir gerade so mal 50 Jahre her, dass ich ein junger Kerle war. Viele dieser Dinge, die heute in der Tageszeitung normal sind und auf jedem Nachrichtenblatt überall kriegst du dir um die Ohren geschlagen, das war früher bei uns, dass du sowas rankommst, musst du dir das unterm Ladetisch besorgen. Könnt ihr euch das vorstellen? Das heißt, wir haben durch die Medien eine völlige Verwahrlosung auch der Gläubigen, eine Verunreinigung, eine Beschmutzung. Und Vers 9 sagt am Schluss, vergesst nicht, das ist der Jeremia, der über Jerusalem jammert, über Juda, über die Gemeinde, schattenbildlich. Denn der Feind triumphiert. Du hast manchmal den Eindruck, der Teufel triumphiert. Man kann sich nicht mehr wehren. 1 Vers 10. Der Feind hat seine Hand ausgestreckt nach allen ihren Kostbarkeiten. Ja, sie hat sehen müssen, wie Heiden in ihr Heiligtum eindrangen, von denen du doch befohlen hast, dass sie nicht in deine Gemeinde kommen sollten. Da steht im Hebräischen Kahal, das ist die echte, die Gemeinde, die Versammlung. Wisst ihr, die Welt kommt in die Gemeinde rein. Wisst ihr, wenn ich die Leute sage, hier darf niemand im Chor singen, der nicht wiedergeboren ist. Es darf niemand mitarbeiten in dieser Gemeinde, der nicht wiedergeboren ist. Es darf niemand etwas tun, der nicht klar ist. Es darf niemand zum Mal, der nicht wiedergeboren ist. Wisst ihr, wenn du das die Leute sagst, das hast du früher nicht sagen müssen. Wisst ihr, das ist ja der Witz. Das war klar. Das war so klar, dass kein Mensch überhaupt darüber diskutiert, weil das war klar. Heute ist das schon ganz anders. Oh, du kannst ja nicht hier die Leute verschrecken. Ja, wieso kann ich die nicht verschrecken? Wisst ihr, jetzt haben wir Versammlung. Da ist alles da. Da kann jeder kommen, wie er will. Selbst wenn jemand unter Gemeindezucht ist. Aber unten zum Mahl, wer zum Kelch greift und zum Brot, der muss wieder geboren sein. Sonst geht's halt nicht. Und wenn jetzt Leute verschreckt werden, weil sie sehen, du weißt, das für eine Versammlung, die haben die geheime Versammlung, die ist gar nicht geheim. Vorher, und dann kommen sie rauf, und dann haben sie mit uns Gästen eine richtige Versammlung. Dann muss ich sagen, ist normal. Weil es gibt einen Unterschied zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Wiedergeborenen und dem Nicht-Wiedergeborenen. Nicht nur am Schluss, Himmel, Hölle, sondern hier, schon auf Erden. Wisst ihr, und diese Dinge, die sind eigentlich immer klar gewesen. Das sind die Kostbarkeiten der Gemeinde. Sie dreht sich um den Herr Jesus. Sie gehört nicht zu dieser Welt. Sie freut sich am Herrn und nicht an den Dingen dieser Welt. Das ist kaputt. Teufel hat seine Hand ausgestreckt. Er ist in die Gemeinde eingedrungen. So wie es 2. Thessalonicher 2 sagt. Er hat sich in den Tempel Gottes gesetzt. Furchtbar. Das ist im Griechischen Naos. Und dann ist der Tempel gemeint, nämlich Gemeinde. 11. All ihr Volk seufzt, die wahre Gläubige seufzen, auf der Suche nach Brot, sie wollen geistliche Nahrung. Sie haben ihre Kostbarkeiten um Nahrung hergegeben, sie haben die Kostbarkeiten, die sie vollkommen ernähren, haben sie hergegeben um andere Nahrung. Und sie werden durch das verachtet. Und ich sage euch eines, wenn du beginnst als Gläubiger, sagt mir das auch, die Kostbarkeit Jesu Christi, der Name Jesus, das Wort Gottes, das Wirken des Geistes, die klare Nachfolge preiszugeben, glaub doch nicht, dass du die Welt erreichst, die verachtet dich. Die Welt hat immer Hochachtung vor dir, wenn du hinstehst. Klipp und klar. Ich weiß, wie schwer das ist. Ich musste hinstehen manchmal im Beruf und ich war mir voll bewusst, wenn es dumm geht, fliegst du raus. Bist du arbeitslos. War mir vollkommen klar. Ich war einmal kurz davor, selber zu kündigen, weil Okkultschiene in die Bank reinkam. Bevor ich kündigen konnte, hat mir diesen Mann hinweggetan. Bin ich heute nur dankbar. Und einer der Verantwortlichen, den habe ich vor Jahren in ihrer Stuberversammlung vor 5 Leuten oder 6 getroffen. Plötzlich stellt er sich vor, stellt sich raus, das ist genau der Mann, der hier mit maßgeblich beteiligt war. Der hat sich bekehrt, das ist ein Bruder. Ist das nicht herrlich? Plötzlich hatten wir Gemeinschaft, das war herrlich. Wisst ihr, aber hier ist ein Kampf auf Leben und Tod. Wir dürfen die Kostbarkeiten nicht preisgeben, wir müssen das verteidigen um jeden Preis. Wisst ihr, wenn uns die Leute davonlaufen, die davonlaufen, lass sie laufen. Wisst ihr, ich sage nicht, dass man die nicht seelsorgerlich betreuen soll, ihnen hinterhergehen soll, ist was ganz anderes. Aber du kannst sie nicht halten, indem du Kompromisse machst. Wenn du Kompromisse machst, geht's dir genauso wie Jerusalem zur Zeit des Jeremias, dann fällst du Babylon anheim. Und die Bibel sagt, Offenbarung 18,4, du musst raus aus Babylon. Da bist du nicht mehr attraktiv. Ja, Entschuldigung, wo steht in der Bibel, dass ich attraktiv sein muss? Ich sage den Leuten doch nicht, komm zu uns, da ist attraktiv. Ich sage, komm zu uns, findet der Herr Jesus, dass du nicht in die Hölle musst. Es geht doch nicht um eine Stilfrage, sondern darum, ob ich gerettet werde. 1,14. Er hat meine Kraft gebrochen. Ist er? Die Kraft bricht durch diese Abfallshaltungen in den Herzen der Gläubigen. Du hast keine Kraft mehr. Du hast keine Kraft zum Widerstand. Kennt ihr das? Du hast eine Situation, wo du Zeugnis geben solltest. Du hast eine Situation, wo du Nein sagen müsstest und du versagst. Kennt ihr das? Wenn man so schamvoll, ich kenne das, gehen wir so schamvoll nachher zu mir Jesus und sagen, oh Herr, vergib, jetzt bin ich wieder schwach gewesen, jetzt habe ich wieder das nicht gemacht, wieder jenes nicht gemacht. Wisst ihr, da fällt die Kraft. Zum Glück steht Hebräer 4, Vers 15, dass er Mitleid mit unseren Schwachheiten hat. Sonst wären wir ja ganz erledigt. Aber gell, ist ja Tatsache, dass dann die Kraft nicht da ist, wenn man hier die Kompromisse macht. Und wenn ihr weiter lest, dann seht ihr auch, dass Vers 17, Jerusalem ist unter ihnen zum Abscheuen geworden und sagt, die Feinde sind alle drumherum. Du bist zum Abscheu, das heißt, man verachtet dich. Und dabei steht in Sprüche 16, Vers 7, wenn die Wege eines Menschen dem Herrn wohlgefallen, so lässt er selbst seine Feinde mit ihm in Frieden leben. Ich erzähle euch eine Geschichte. Es gibt einen ganz namhaften Mann im Reich Gottes, der hat sich verrannt. Und als er sich verrannt hat, statt dass die Brüder mit ihm dann zu Rande kamen, haben sie ihn teilweise hingerichtet. Er hat mir jetzt so ein bisschen zur Verfügung gestellt, wie sie ihn hingerichtet haben. Aber er hat sich auch furchtbar verrannt. Ist ein Querkopf, aber ein hochintelligenter Mensch, will Gott dienen. Und jetzt hat er mich sich auch vorgeknüpft. Er hat mir dann relativ deutlich, hat es in Büchern geschrieben, steht im Buch schwarz auf weiß, ich habe meiner Frau gezeigt, wie auf mein Name dem Buch vorkommt. Also ich bin nicht wiedergeboren. Ich bin ein Kind der Hölle. Oho. Sagt er klipp und klar, wenn ich seine Lehre nicht teile, jeder, der seine Lehre nicht teilt, ist nicht wiedergeboren, ist ein Kind der Hölle. Ist ja verrückt. Wisst ihr, so rein, meine Haltung so einem Mensch gegenüber wäre normalerweise, naja, mach was du willst, ich habe keine Zeit für sowas. Aber der Herr legt mir plötzlich aufs Herz, rede mit dem anders. Setz dich ab vom Rest der Gläubigen. Geh jetzt hin und rede mit dem. Jetzt bin ich hingegangen und habe ihm geschrieben. Mit allen seinen akademischen Titeln, die er hat. Habe ihm sehr ehrfurchtsvoll geschrieben, habe ihm aber in der Sache sehr deutlich geschrieben, dass er nicht recht hat. Die erste Antwort-Mail war nur ziemlich böse. Ich habe dann wieder geschrieben. Gleich höflich, aber gleich konsequent auf die Bibel verwiesen. Die nächste Mail, die dann kam, war schon milder. Und dann sind plötzlich Mails gekommen, der hat sich regelrecht ausgeschüttet, wie böse und wie unmöglich die Leute zu ihm waren. Die Evangelikalen, die ich kenne die Leute, die er nennt. Und dann plötzlich steht über den Mails und über den Briefe drüber, ich aber nicht gegen Sie, ich aber nicht gegen Sie, ich aber nicht gegen Sie. Sag, oho. Dann bin ich einfach hingegangen, habe mir geistliches Material geschickt, teilweise teures Material, habe ich ihm einfach geschickt. Habe gesagt, dass Sie besser studieren können. Wieso Teufel kommt dann und sagt zu mir auch, ist doch schade um das Material. Nee, das ist nicht schade. Wisst ihr, was passiert ist? Der Mann öffnet sich immer mehr. Wisst ihr, ich sag's mal vorsichtig, wenn du klar bleibst, aber höflich, dann wird dich weder dein Feind verachten, noch die Gottlose. Die haben ein Gespür für etwas, wenn es echt ist. Man nennt das in der Welt Niveau. Wenn du geistliches Niveau hast und dich so benimmst, dann hast du nie einen Nachteil, dann streitet der Herr für dich und dann wird der Herr Jesus verherrlicht und deine Feinde werden mit dir sogar zufrieden sein. Und deine Gegner, die dich vielleicht beschimpfen und mit Dreck beworfen werden, nach einer kurzen Zeit aufhören, das zu tun. Man muss nur glauben, dass Gott für uns streitet. Und dass er wirklich, so wie es hier in Sprüche 16 geschrieben steht, das macht, dass die Feinde sogar zufrieden sind. Klagelieder 1, 22. Und mein Herz ist krank, sagt Jeremia. Wisst ihr, die Gefahr für uns Gläubige ist, selbst wenn du von dem nicht erfasst wirst, abfärben tut es ja immer auf uns, weil wir in dieser Welt leben, auch in dieser abgefallenen Christenheit. Aber etwas ist hier, irgendwo wird dein Herz krank. Im Sinne von, du resignierst. Irgendwo hast du keine Lust mehr. Irgendwo bist du des Kampfes müde. Wisst ihr, wenn du jetzt Kapitel 2 siehst, so geht es um Jeremia. Ach, sagt er, wie hat doch der Herr in seinem Zorn die Tochter Zion in Wolken dunkel gehüllt. Wie ist doch die Gemeinde verblendet, du könntest verzweifeln. Er hat die Zierde Israels, die Kostbarkeit, war es keine Kostbarkeit, wenn du den Namen Jesus nennen konntest, das ist doch das Herrlichste, was es gibt. Und er hat die Zierde Israels, er hat die Gläubigen in ihrer Stellung in Christus vom Himmel zur Erde geschleudert. Du bist nicht mehr mit Christus in die himmlischen Örter versetzt, im Sinne von, dass du da drin lebst. Von der Stellung her bist du natürlich, aber du lebst es nicht mehr aus. Du bist irdisch. Jetzt reagierst du wie ein Mensch. Wisst ihr, und ich kann euch nur warnen, wenn du irdisch reagierst, wisst ihr, was rauskommt, wenn du irdisch reagierst? Ich weiß das von mir. Fleisch. Dann siehst du mal, wie wir sind, wenn wir nicht bekehrt werden. So sind wir, wenn wir vom Himmel zur Erde gefallen sind. Aber nochmals, ich möchte es betonen. Wir brauchen das alles gar nicht. Wisst ihr, ich will ja gar nicht jammern. Ich jammere nicht heute Morgen, sondern möchte immer darauf hinweisen, wir brauchen das alles nicht. Der Jesus hat einen völligen Sieg errungen. Er hat ein vollkommenes Opfer, er hat uns eine vollkommene Erlösung ins Herz gesenkt. Er hat uns den Geist des Glaubens gegeben. Wir können hier widerstehen, wir können hier einen klaren Weg gehen, wir können hier ohne überhaupt abzuweichen, stur in der Spur dem Lamme folgen, wohin es geht. Nur wir müssen die Entscheidung fällen, dass es uns egal ist, ob wir angesehen sind, dass es uns egal ist, ob man uns mag, dass wir uns egal ist, ob wir Einfluss verlieren. Habe ich auch. Sogar massiv, ist aber egal. Sondern die Frage ist nur, gehen wir klar? 2 Vers 3. Er zog seine rechte Hand zurück. Wer ist die rechte Hand Gottes? Ihr wisst ja, Psalm 118. Die rechte Hand Gottes ist der Herr Jesus. Er zieht sie zurück. Das heißt, wir betrüben den Herr. Er zieht sich vor uns zurück. Vers 5. Der Herr ist wie ein Feind geworden. Er ist in Wirklichkeit nicht mein Feind. Der versucht mich immer zurechtzubringen. Aber er muss mir teilweise widerstehen. 7. Der Herr hat seinen Altar verabscheut, sein Heiligtum verworfen. Kann das sein, dass manche Gottesdienste vielleicht Gott ein Gräuel sind? Wenn du Jesaja 1 liest, dann sagt er Vers 12, wenn er kommt, um vor meinem Angesicht zu erscheinen, wer verlangt dies von euch, dass er meine Vorhöfe zertretet? Bringt mir nicht mehr vergebliche Speisopfer. Räucherwerk, das Gebet, ist mir ein Gräuel. Neumond und Schabbat, Versammlung erhalten, Frevel verbunden mit Festgedränge, da trage ich nicht. Eure Neumonde und Festzeiten hasst meine Seele, sie sind mir zur Last geworden. Ich bin es müde, sie zu ertragen. Wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Und wenn ihr auch noch so viel betet, höre ich doch nicht, denn eure Hände sind voll Blut. Wisst ihr, mir ist das erst bewusst geworden, dass Gott Dinge hasst. Jesus hasst Dinge. Lest das Sendschreiben Ephesus, Offenbarung 2,6. Er hasst Dinge. Wisst ihr, und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wenn ich doch in der Bibel lese, dass der Herr Dinge hasst, dann muss ich doch weg von denen. Ist das Normalste? Wenn ich da Jesus lieb habe, dann gehe ich so weg von dem, was er hasst. Entschuldigung, wo ich meine Frau kennengelernt habe, da war ich halb nicht mehr so ganz bei reiner Zurechnungsfähigkeit. Aber in einem war ich klar. Wenn ich gewusst hätte, sie hasst grüne Hose, glaubt ihr, dass ich da eine grüne Hose angezogen hätte? Wo ich um sie geworben habe? Ja, 1000 Jahre nicht. Dann hätte ich langsam mich erkundigt, welche Farbe mag sie denn? Ha, schwarz und blau, dann hätte ich nur noch blaue und schwarze angezogen, das ist doch klar. Und so ist doch mit dem Herr Jesus, wenn du doch weißt, er hasst Dinge, dann gehst du doch weg von denen, oder? Das ist doch ein Zeichen des Abfalls, wenn man Dinge, die der Herr Jesus hasst, wo er ganz klar in der Bibel sagt, wenn du die tust oder die tolerierst, da gibt es schon Toleranz als Sünde. Wisst ihr, da kann man sagen, ja, jetzt wirst du extrem. Nee, ich bin nicht extrem, ich bin normal. Und zwar, ich bin normal, wie ein normaler Gläubiger früher gedacht hat. Aber wir sind uns nicht bewusst, was in Kapitel 2, Vers 8 steht. Er spannte die Meschnur. Wenn du 2. Könige 21, Vers 13 liest, dann siehst du, dass er die Meschnur Samarias gezogen hat, das Gericht. Und in Hesekiel 47, Vers 3 siehst du, dass er eine weitere Meschnur hat. Immer wenn du 1000 Ellen gehst, kommt die Fülle des Heiligen Geistes näher zu deinem Kopf. Am Schluss schwimmst du. Wisst ihr, die Frage ist nur, auf welcher Messschnur will ich dem Herrn begegnen? Auf der Messschnur Samarias, auf dem Gericht, oder auf der Messschnur des Segens? Ich muss mich entscheiden. Ich will Hesekiel 47. Lässt es in Ruhe. Du gehst 1000 Ellen, dann geht das Wasser bis in die Knöchel. Du gehst 1000 Ellen, dann geht das Wasser bis an die Knie. Du gehst 1000 Ellen, dann geht das Wasser bis an die Hüfte. Das ist die Kraft. Knies ist das Gebet. Du gehst nochmals 1000 Ellen, 4-mal 1000 Ellen. Der Wille Gottes, du tust das, was Gott will und dienst dem Herr Jesus, dann schwimmst du, dann bleibst du völlig in Christus. Wenn du das nicht tust, nimmt Gott eine andere Meschnur, die Meschnur des Gerichtes, nämlich Samarias. Wisst ihr, und das ist halt die Frage, was will ich? Jetzt kommen wir zum Nächsten. Vers 9, der Schluss. Es gibt kein Gesetz mehr. Auch bekommen ihre Propheten keine Offenbarungen mehr vom Herrn. Wenn der Herr mir heute für meine Berufung die Wirkung der Gnadengabe verweigern würde, würde ich sofort schlagartig meinen Dienst beenden. Wahrscheinlich würde ich mich irgendwo in die Wüste oder in ein Hotelzimmer oder irgendwo zurückziehen und würde Tag und Nacht vor Gott klären, warum hast du mir das verweigert? Wisst ihr, ich darf das mal ganz deutlich sagen, es gibt keine dummere Aussage wie, es sind alle gleich, es ist völlig egal, wer predigt, es spielt überhaupt keine Rolle, du musst immer kommen, es ist alles wunderbar, der Herr kann immer wirken. Entschuldigung, die haben eine andere Bibel gelesen wie ich. Weil im Epheser 4, Vers 11 steht, klipp und klar, dass Gott die einzelne Gnadengabe anstößt, wie er will. Und es steht in 1. Petrus 4, Vers 10, dass ganz klar Gott jedem andere Gnadengabe gegeben hat und die macht er aktiv, wie er will. Und genauso sagt die Bibel, jeder hat eine Berufung von Gott, einen Platz im Leib Christi. Das kann ich doch nicht so tun, wie wenn das alles Unsinn wäre. Aber so tut man und darum geht die Vollmacht weg, geht die Offenbarung weg. Und dann sagt er am Schluss, Vers 12, wo ist Brot und Wein? Das ist das Bild fürs vollkommene Opfer, Melchisedek. Hat Abraham Brot und Wein gebracht. Das Bild fürs vollkommene Opfer. Das ist weg. Dann hast du keine Wirkung mehr. Wenn du nicht die Gemeinde in der Kraft des Heiligen Geistes wirken lässt, alles, was hier geschieht, dann ist kein Brot und kein Wein da. Passiert nichts mehr. Wenn nichts mehr passiert, haben wir keine Berechtigung. Dann stößt der Herr den Leuchter weg. 2,14. Jetzt wird es schlimmer. Deine Propheten, sie haben dir erlogenes und fades Zeugs geweissagt. Da werden Allgemeinplätze gedroschen oder Lüge. Sie decken deine Schuld nicht auf. Um nämlich deine Gefangenschaft abzuwenden. Wisst ihr, wenn ich jetzt heute hingehe, ich habe mich eine Zeit lang beredet lassen von den Brüdern, mein nicht mehr. Wisst ihr, ich gehe jetzt einfach hin und sage, ich habe einen gesunden Menschenverstand von Gott. Der gesunde Menschenverstand sagt mir was glasklar. Gott hat der Menschheit unter anderem durch die Reformation und die Täufer drumherum, es gab schon vorher, ich glaube, 62 Bibeln, er hat Gott durch den Buchdruck die Bibel in gedruckter Form in die Hände gelegt. Jetzt muss ich nur gucken, was ist das für eine Bibel? Jetzt stelle ich fest, das ist ein Bibeltext, wo heute die Wissenschaft sagt, der ist veraltet. Der ist nicht wissenschaftlich. Und wenn ich sage, okay, dann hat Gott der Christenheit einen falschen Text gegeben. Und jetzt hat er euch, ein paar hundert Jahre danach, mit dem Abfall, einem neo-orthodoxen Theologieprofessor, hat er den echten Urtext gegeben. Entschuldigung, da ist mein Glaube zu klein, so ein Unsinn zu glauben. Sondern ich glaube, der Text, den Gott gegeben hat, damals, ist der richtige Text gewesen. Er gibt uns ja keine Fälschung. Wenn ich jetzt eine Bibel habe, wo in Johannes 6, 47 nicht mehr drinsteht, wer an mich glaubt, sondern bloß nur wer glaubt, dann wäre ich nervös. Wenn in Galater 4, 7 steht, du bist ein Erbe Gottes und nicht mehr, wie es in alter Text ist, Erbe Gottes durch Christus, dann wäre ich nervös. Wenn in Lukas 9, 55 der ganze Vers, wisst ihr nicht, wes Geistes Kinder ihr seid, des Menschen so ist gekommen zu retten, was verloren ist, drinsteht, dann werde ich nervös. Wenn ich dann sage, ich halte es für eine Falle, dann bin ich der Böse. Soll ich jetzt fades Zeug erzählen und erlogenes Zeug und sage, wie ein großer Theologieprofessor, könnte ich den Namen sagen, ich habe mit ihm schon so ein kleines, früher haben wir gesagt, ein Duell gehabt. Er hatte keine Antwort mehr. Der sagt, alle Übersetzungen, alles ist gut. Ja, wunderbar, wir sind alle lieb. Alles ist gut. Alle sind irgendwo gläubig. Ist alles bestens. Soll ich das machen? Dann wäre ich ein Lügeprophet und würde genau die Sünde begehen, die hier steht. Soll ich, muss die Wahrheit sagen, und wenn sie noch so bitter ist. Wieso muss die Leute sagen, ihr müsst euch vor diesen Gruppen, die Gottes Angesicht lästert, auch Großkirche, trennen. Aber auch von der Freikirche müsst ihr euch trennen. Das ist völlig egal. Wo Gott gelästert wird, musst du dich trennen. Oh, sag mal, Karl, du spaltest die Christenheit. Also, Entschuldigung. Wenn ich die Wahrheit sage, spalte ich doch nicht die Christenheit. Die Bibel sagt, geh aus. Vers 17. Er hat sein Wort genau erfüllt. Wisst ihr, das Wort Gottes hat sich nicht geändert. Das Wort Gottes meint immer noch das Gleiche. Wenn sie sagt, geh aus, meint sie, geh aus. Wenn sie sagt, fliehe, meint sie, fliehen. Wenn die Schrift sagt, widerstehe, meint sie, widerstehe. Wenn sie Sünde sagt, meint sie Sünde. Sie ist immer noch gleich. 2,19. Jetzt kommt eigentlich das, was für uns dran ist, wenn du das alles siehst. Du könntest ja verzweifeln, wenn du das alles siehst. Schütte dein Herz wie Wasser aus vor dem Angesicht des Herrn. Ihr kennt alle die Geschichte von der Hanna, 1. Samuel. Geplagt von ihrer Rivalin, weil sie keine Kinder hatte. Wirklich bös geplagt, geht sie hin, schüttet ihr Herz vor Gott aus und dann plötzlich verändert sich die Frau vollständig. Und jetzt sagt die Bibel, schütte dein Herz aus vor ihm wie Wasser. Weil die Bibel sagt, und jetzt sagt es selbst Jeremia, Kapitel 3, 1, ich bin der Mann, der tief gebeugt worden ist durch die Rute seines Zorns. Na, er war doch nicht der Böse. Wisst ihr, aber er sieht, er gehört da dazu, wir gehören ja auch dazu zu diesem, ich sage mal so, zu den Wiedergeborenen, zum Überrest der Gemeinde. Und du empfindest das ja, der Herr widersteht uns. Er gibt uns einen Islampreis, oder? Wisst ihr, ich verstehe das nicht. Wisst ihr, gesunde Menschenverstand, da ist irgendwas kaputt gegangen bei den meisten Leuten. Wenn eine Religion sagt, dieser Gott hat keinen Sohn, und das gilt als eine der schlimmsten Lästerungen in dieser Religion, und das Evangelium sagt, der wesentliche Bestandteil des Evangeliums ist, dass Gott einen Sohn hat, den er gesandt hat als Erlöser der Menschheit. Da kann ich doch nicht sagen, ist der gleiche Gott, oder? Er geht doch nicht. Wisst ihr, da merkst du manchmal, da ist alles verblendet, alles vernebelt. Wisst ihr, und wenn man hier dann natürlich auch in der Verzweiflung sich gehen lässt, dann kommt auch Vers 8, verschließt er doch die Ohren vor meinem Gebet. Mit Quadersteinen hat er meine Wege vermauert, hat meine Pfade gekrümmt. Sind wir ganz ehrlich, geht's dir nicht so? Mir geht's manchmal so. Du reibst dich auf an den Umständen und du gehst fast kaputt. 4.1. Ich überspringe 3, das machen wir am Schluss. Wie ist das köstliche Gold entstellt? Gold ist das Wesen Gottes. Wie ist der Gläubige entstellt? Wisst ihr, man wagt ja nicht mehr zu sagen, ich bin ein Gläubiger. Wisst ihr, früher zu meiner Zeit, da haben alle einen Spruch auf dem Auto gehabt. Oder man hat die Stecknädelchen gehabt. Jesus lebt. Ist eine wunderbare Botschaft. Reicht, Jesus lebt. Er ist schon verstanden. Ist alles weg. Und dann kommt Vers 6 von Kapitel 4. Denn die Schuld der Tochter meines Volkes ist größer als die Sünde Sodoms. Dann erklärt er, die wurde in einem Augenblick umgekehrt. Unsere Sünde ist größer. Wisst ihr, wir duldet jede Lästerung, wir duldet jede sexuelle Perversität öffentlich. Und genau das war ja die Sünde Sodoms. Und Gott wird genauso handeln. So wie er Sodom umgekehrt hat, so wird er uns umkehren. Die westliche Welt meine ich jetzt. Oder vielleicht die ganze Welt. Überall, wo diese Sünden normal sind, so wird er sie umkehren. Nur Frage der Zeit. Kapitel 5, Vers 6. Wir haben Ägypten die Hand gereicht, der Welt, Assyrien, um genug Brot zu erhalten. Das ist die Verführung. Wir haben uns einfach mit denen, sagen wir so, arrangiert, dass wir überleben können. Wisst ihr, wenn wir heute, weil wir klar bleiben, klares Evangelium, Jesus allein, man kann nur gerettet werden durch Jesu Blut. Wer Jesus nicht findet, geht verloren. Wir müssen uns von der Sünde absündern. Wir müssen ganz klar das, was die Bibel Sünde nennt, Sünde nennen. Lest doch Römer 1, 18 bis 32, dann braucht man euch niemand mehr erzählen, was Sünde ist. Da können mir die Theologen erzählen, was sie wollen. Sünde ist Sünde. Wenn wir hier glasklar gehen und wir werden dann unter Umständen unsere Versammlung auflösen müssen, müssen in den Untergrund oder müssen fliehen. Ja, Entschuldigung, ist das ewige Leben das nicht wert? Wir tun immer wie wenn unser bürgerlicher Status, das wäre das Höchste, was wir haben. Menno Simmons, einer der Täuferführer, hat so lange gelebt, hat, also meines Wissens hat er gar nie Ruhe gehabt, hat aus dem Koffer leben müssen, weil sie ihn dauernd verfolgt haben. Die haben ihn nicht erwischt, das hat mich immer getröstet. Ich habe schon oft erzählt, aber das fasziniert mich. Der sitzt an einer Wegkreuzung mit meinem jungen Bruder und dann kommen die Soldaten, steht vor ihnen hin und sagen: Wir beschreiben dir einen Mann, und dann beschreiben sie genau ihn, der vor ihnen sitzt. Und sagen: Hast du den Mann gesehen? Er hat ja keinen Spiegel dabei. Er hat aber gesagt: Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Er hat nicht gelogen. Und die sind weitergegangen. Wisst ihr, Gott hat sie verblendet. Gott wird mich und dich durchbringen, egal was passiert. Wir müssen nur dafür sorgen, dass wir klar bleiben. 5 Vers 8, Knechte herrschen über uns. Wisst ihr, ihr müsst aufpassen, wo auch eine überzogene Gesetzlichkeit ist, da ist oft so, dass die Leute selber geknechtet sind. Leute, die selber unter Knechtschaft sind, haben den Drang, andere zu knechten. Wenn jemand frei ist, erlöst durch Jesu Blut, dann kann er die Leute klipp und klar sagen, es ist alles freiwillig, alles kostenlos, es ist alles Gnade, du kannst zu mir Jesus kommen, er wird dich völlig befreien. Du musst nicht tun, was ich will, du musst nicht glauben, was ich will. Ich empfehle dir, lies die Bibel, wenn du dasselbe tust, was ich getan habe, müssen wir ja wohl beide zum gleichen Schluss kommen. Wisst ihr, man kann mit den Menschen normal umgehen, aber muss ihnen klipp und klar auch die Wahrheit sagen, zum Beispiel sagen, das ist Sünde. Wenn man zum Beispiel sagt, es ist das Wirken des Heiligen Geistes, dass Menschen rückwärts umstürzen, muss ich ihnen sagen, nein, das ist nicht das Wirken des Heiligen Geistes. 1. Mose 49 sagt, wenn jemand rückwärts umstürzt, ist er von der Schlange gebissen. Und 1. Samuel 4 sagt, wenn das Gericht Gottes über mich kommt, stürze ich rückwärts um. Und ich muss denen die Wahrheit sagen und sagen, das ist kein Wirken des Heiligen Geistes, das ist was anderes. Aber ich kann trotzdem gelassen sein. Weil Vers 16 von Kapitel 5 ist das Schlimmste, was es gibt. Gefallen ist die Krone unseres Hauptes. Wisst ihr, diese herrliche Krone, diese vollkommene Erlösung, wenn die mir vom Haupt fällt, was Schlimmeres gibt es nicht. Da bin ich der elendste aller Menschen. Wisst ihr warum? Wenn du als Wiedergeborener das erlebst, dann hast du ein Doppelproblem. Du hast das Problem, dass du an den geistlichen Dingen keine Freude hast und sie nicht genießen kannst geistlich. Aber die Welt kannst du auch nicht genießen, weil du ein schlechtes Gewissen hast. Also du bist doppelt betrogen. Du hast die Welt nicht, wie du sie willst, und du hast das Geistliche nicht, wie du willst. Du musst also Entscheidung fällen. Hü oder hot. Wie die Entscheidung lautet, ist einfach. Es beginnt in Klagelieder 3,21. Das ist das größte Kapitel. Ich habe das bei mir an der Wand. Dies will ich meinem Herzen vorhalten. Darum will ich Hoffnung fassen. Wisst ihr, manchmal muss der Verstand mit dem Herzen reden. Könnt ihr euch das vorstellen? Manchmal muss mein Hirn, der nackte, logische Menschenverstand, mit meinen Gefühlen reden und zu sagen, jetzt hörst auf. Es gibt Hoffnung. In dieser katastrophalen Endzeit, wo das alles passiert, auch der Gemeinde Jesu, was ich jetzt beschrieben habe, gibt es eine ungeheure Hoffnung. Jetzt sagt der Vers 22, Gnadenbeweise des Herrn sind's, dass wir nicht gänzlich aufgerieben sind. Das steht im Hebräischen Chesed. Das ist das Wort für die Bundesgnade. Das heißt, die Gnade des vollkommenen Opfers, die durch der Herr Jesus gegeben ist, und diese ganzen Wirkungen, diese Gnadenbeweise, die aus dieser Gnade kommen, die sind da, auch heute für mich und dich. Und das ist der ganze Grund, dass wir noch da sind. Das heißt, wir sind nicht aufgerieben worden, weil der Herr uns sein Opfer immer wieder, trotz unserer Schwachheit, gegeben hat. Immer wieder haben wir Erkenntnis gehabt, immer wieder haben wir im Glauben gehandelt. Er hat uns nicht untergehen lassen. Warum? Denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Sie ist jeden Morgen neu und deine Treue ist groß. Wisst ihr, vielleicht wird es Zeit, dass wir auf die Knie fallen und sagen, Herr, ich danke dir, dass du mich hast überleben lassen, trotz meiner Schwäche. Wisst ihr, trotz meiner Schwäche. Jetzt kommt 24, jetzt plötzlich passiert in der Seele etwas. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Der Herr ist mein Teil. Plötzlich kommt das Bewusstsein zurück, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Eigentum Jesu. Ich gehöre doch am Herr Jesus. 25. Er sagt, weil das so ist, will ich auf ihn hoffen. Weil in 25 sagt er dann, da ist Güte gegen die, welche auf ihn hoffen. Plötzlich kommt dir Hebräer 11,6. Gott wird alle Ehre und ihnen Gnade geben, die glauben, die ihn durch Glauben ehren. Sobald ich ihm zustimme und ihm gehorsam bin, kommt letztendlich die Fülle des Segens zurück. Er ist gütig gegen die Seele, die ihn sucht. Ich muss wieder glauben von ganzem Herzen. Denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten dienen. Ich muss glauben, dass wenn die Bibel sagt, wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Ich muss das glauben, dass Gott wirklich, wenn ich ihn suche, mir hilft. Wisst ihr, kommt immer der Teufel und sagt, jetzt hast du so lau gehandelt, jetzt warst du so versandet, jetzt will der Herr nichts mehr mit dir zu tun haben. Das ist eine Lüge. Hier steht genau das Gegenteil. Sondern sagt, wenn du auf dem niedersten Punkt bist, kannst du aufstehen. In Sprüche steht, der Gerechte fällt siebenmal und er steht siebenmal wieder auf. Gut ist schweigend zu warten auf die Rettung des Herrn. Die Rettung des Herrn, Jeshua ist der Herr Jesus selber. Es ist gut, manchmal den Mund zu halten. Wisst ihr, manche Leute kommen zu mir und sagen, haben Sie Seelsorge, ich muss ein paar Stunden mit Ihnen reden. Ich sage denen am Telefon immer das Gleiche. Ich kann Ihnen alles in 5 Minuten sagen, da ist alles geredet. Ich bin kein Psychologe, ich bin ein Bibelmensch. Ich sage denen, geh zum Herr Jesus, vollkommenes Opfer, das reicht, der kommt raus. Und er sagt, wenn du still bist und dich mal Jesus näherst, über dem Wort Gottes studierst, sagst, Herr, rede, dein Knecht hört. Ich stehe vorm Angesicht Jesu und warte, dass er zu meinem Herzen redet. Dann passiert's. Und jetzt sagt er, in der Jugend, es ist gut für einen Mann, das Joch zu tragen in seiner Jugend. Wenn Gott dir in jungen Jahren Laster auferlegt, trage sie, du brauchst sie, um stabil zu werden. Wisst ihr, diese Larifari-Gesellschaft, die wir jetzt haben, wo alles instant ist. Wisst ihr, was instant ist? Meine Oma hat noch den Kaffee mit der Kaffeemaschine gemacht. Wisst ihr, wie die Kaffeemaschine ausgesehen hat? Das war eine Holz-Kaffeemühle mit Handkurbel. Das war die Maschine. Da hat sie die Dinger rein. Da war Kaffeemacher, war was. Haben wir Kinder bewundert gesehen. Es war Kunst. Heute gehst du in den Supermarkt, holst du Glas, machst Wasser heiß, ein Löffel rein, instant. Und so wollen wir es geistlich. Es gibt geistlich kein Instant. Geistlich gibt es nur Kaffeemühle. Manchmal müssen wir das Joch ertragen und sagen, Herr, jetzt bereitest du mich zu. Lasst euch zubereiten in jungen Jahren. Sonst werdet ihr weggeweht. Euch fällt die geistliche Schwere, wenn ihr nicht gesenkt werdet. Er stecke seinen Mund in den Staub. Wisst ihr, diskutieren bringt gar nichts. So muss still sein vom Herrn warten. Vielleicht ist noch Hoffnung vorhanden. Schlägt ihn jemand, so biete er ihm die Wange dar und lasse sich mit Schmach sättigen. Du sagst, egal was passiert, es dient mir zum Besten. Stimmt es? Römer 8, 28. Denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten dienen. Wenn ich ihn liebe, wenn mich jemand schlägt, zu meinem Besten. Ist doch wunderbar, oder? Ich muss nur glauben. 31. Denn der Herr wird nicht auf ewig verstoßen, sondern wenn er betrübt hat, so erbarmt er sich auch. Das ist ja meine große Hoffnung. Nach der Fülle seiner Gnade, da steht wieder Chesed, wieder diese Bundesgnade. Der Wille Gottes, durch den Herrn Jesus ein vollkommenes Opfer zu geben, wo er jeden menschlich, geistlich, seelisch durchbringt, die ist da, es ist alles da. Den nicht aus Lust plagt und betrübt er die Menschenkinder. Macht er nicht aus Lust, sondern er will, dass wir wirklich auf die Füße kommen. Und dann 34, 35, 36 sagt er, weil der Herr sieht auch alles Unrecht. Und dann sagt er in 39, es ist relativ einfach. Es hätte sich wahrlich jeder über seine Sünde zu beklagen. Das ist das, was er will, dass wir in uns gehen. Lasst uns unsere Wege prüfen und erforschen und umkehren zum Seelsorger. Steht es hier? Das steht zum Herrn. Du sollst dein Herz erforschen und dann zum Herrn Jesus gehen. Das ist, was er will. Lasst uns unsere Herzen samt den Händen zu Gott im Himmel erheben. Bring dein Herz zum Herr Jesus in letzter Ehrlichkeit und sag, so bin ich. Ich habe keine Kraft im Geschäft, Widerstand zu leisten. Ich habe keine Kraft gegen meine Lüste. Ich habe keine Kraft gegen meinen Charakter. Erbarme dich. Zu was gibt es ein vollkommenes Opfer? So sprach der Herr Jesus doch gar nicht. Es gibt doch ein vollkommenes Opfer, das wirkt. Sobald ich im Glauben komme, ich muss nur glauben, dass es wirkt. Weil die Bibel klipp und klar sagt, es wird wirken. Wenn du das siehst, weil es ist die wahre Buße. Wenn ihr wissen wollt, wie die geht, lest Psalm 51 ganz langsam. Für Isop setzt er ein Blut Jesu. Dann hast du alles. Mehr brauchst du nicht, dann weißt du, wie Buße geht. 42. Wir sind abtrünnig und widerspenstig gewesen. Du hast nicht vergeben. 44. Du hast dich in eine Wolke gehüllt, dass kein Gebet hindurchdrang. 46. Alle unsere Feinde haben ihr Maul gegen uns aufgesperrt. 49. Das tränende Auge kommt nicht zur Ruhe. 52. Die mich ohne Ursache hassen. Die Menschen gehen gegen mich. Am Schluss sagst du in einer völligen Verzweiflung in Vers 54, ich bin verloren. Wisst ihr, manchmal geht's wirklich bis an den Rand dieser Kampf. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Wenn ich glaube, dass das vollkommene Opfer Jesu völlig ausreichend ist, wenn ich glaube, dass die Gnade Gottes willens ist, dass der Jesus wirklich trotz meiner Schwachheit mich vollständig durchbringt, mich vollständig geistlich ernährt, mir vollständige Sieg geben will, dass es der Wille Gottes ist, dann kommt Vers 55. Aber ich rief deinen Namen an, o Herr, tief unten aus der Grube. Du kannst noch so sehr auf dem Bauch liegen. Das Wichtigste, was du tun musst, ist, den Namen Jesus anzurufen. Weil in Apostelgeschichte 2,21 steht, wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wisst ihr, dann musst du glauben, was hier geschrieben steht. Du hörst meine Stimme. Verschließe dein Ohr nicht vor meinem Seufzen, vor meinem Hilferuf. Du nahtest dich mir am Tag, als ich dich anrief. Du sprachst, fürchte dich nicht. Die Bibel sagt klipp und klar, wenn du kommst, den Namen Jesus anrufst, dann weist er dich nicht zurück, sondern er naht sich dir und sagt, fürchte dich nicht. Und dann musst du von ganzem Herzen glauben. 58. Du führst, o Herr, die Sache meiner Seele. Du hast mein Leben erlöst. Ist das nicht wunderbar? Du hast es erlöst. Wisst ihr, und dieser Jeremia, der ja fast wahnsinnig geworden ist, der fast kaputt gegangen ist, der hat ja Dinge erlebt, von denen haben wir nicht einmal ein Prozent erlebt. Er sagt dann in Jeremia, Kapitel 42, 11, als er genau in die Haltung reingeht, fürchtet euch nicht vor dem König von Babel. Ich habe keine Angst vor dem Antichrist, ich habe keine Angst vor dem antichristlichen Geist. Ich habe keine Angst vor dem Weltstaat, ich habe keine Angst vor der Weltreligion. Da sagt er, fürchtet euch nicht vor ihm, spricht der Herr. Denn ich bin mit euch, um euch zu helfen, um euch aus seiner Hand zu erretten. Und das steht im Hebräischen Nazal. Und dieses Wort meint Retter aus einer Bedrängnis, aus einer Not. Da geht es nicht um Rettung, um in den Himmel zu kommen. Das heißt, er wird uns retten, ohne Frage. wenn wir kommen. Wisst ihr, das Problem ist, der Teufel, unser Todfeind, macht immer das Gleiche. Er redet dir immer ein, du bist so schwach, jetzt hast du wieder versagt und du schaffst es nicht. Und letztendlich, du gehst unter und ist doch so egal, jetzt kannst du auch voll sündigen. Wisst ihr, das ist der Teufel. Die Bibel sagt immer das Gleiche. Du kannst noch so im Dreck liegen, du rufst den Namen Jesus an und er holt dich raus. Sei Gnade reicht für mich und dich. Sobald du den Namen des Herrn anrufst, wirst du gerettet. Und da kann der Teufel nichts tun, weil in 1. Korinther 15, 25 steht, er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Und dann kommt Offenbarung 2, 1, wo er sagt zu dieser Gemeinde in Ephesus, du musst nur Buße tun, dass du wieder mich im Zentrum hast, dass du mich wieder liebst, dann wirst du alle überwinden. Wisst ihr, Offenbarung 3, 8 und 10 sagt dann, wenn du das Wort Gottes bewahrst, neu glaubst, was die Bibel über den Herr Jesus, über die Erlösung, über die Endzeit, über alle diese Dinge sagt, einfach dich nicht mehr nach Menschen orientierst, sondern nur noch nach dem Herr Jesus. Wisst ihr, du, ich kann die Stunde lang, habe ich mal gemacht, vor 20, 30 Jahren, mich mit den Freimaurern, mit den Okkultisten, mit dem allen beschäftigen. Hat mir nichts geschadet, weil ich habe Wissen gesammelt, aber es hat mich nicht weitergebracht geistlich. Wisst ihr, was mich weiterbringt zum Überleben? Wenn ich das vollkommene Opfer verstehe. Wenn ich verstehe, wie ich auf die Erlösung reagiere. Wenn ich verstehe, wie ich reagieren soll, wenn ich gesündigt habe. 1. Johannes 1, 7 bis 9. Wie sein Blut mich völlig reinigt. Wenn ich verstehe, wie ich mich absondern muss. 2. Korinther 6, 14 bis 7, 1. Wenn ich lerne, letztendlich, wie ich Gemeinschaft mit ihm habe. Das ganze erste Kapitel vom 1. Johannesbrief. Wenn ich diese Dinge lerne. Wenn ich lerne, wie ich dem Lamme folge, wohin es geht. Wenn ich die vollkommene Wirkung des Opfers, Hebräer 10, 10 und 14, auf ein kindlichem Glauben annehme und alles glaube, was er sagt, dass es so ist. Wisst ihr, wenn das so ist, dann kann ich in der tiefsten Grube liegen, noch so versagt haben. Wenn ich zu ihm komme, ehrlich, lauter, und ihn um Erbarmen, um Rettung anflehe, sagt er, fürchte dich nicht. Dann führt er die Sache meiner Seele. Er holt mich aus dem Dreck raus. Er stabilisiert meine Seele. Er erlöst mein Leben vollständig. Ich komme wieder in einen Zustand wie zur Zeit, wo ich die erste Liebe erlebt habe. Er holt mich zurück. Und er kann die Welt um mich herum endzeitlich verrückt spielen. Es wird nichts mehr tun. Die Sache hat nur einen Haken. Ich muss einfach eine Entscheidung fällen in meinem Leben. Glaube ich das, was die Bibel über diese Sache sagt? Oder glaube ich meiner Seele, die dauernd vom Teufel beeinflusst und infiltriert wird, der ihr dauernd alles vorlügt? Das ist die Frage, wem glaube ich? Glaube ich immer Jesus? Dann werde ich überwinden, auch in der Endzeit. Und dann wird aus dem Klagelied Offenbarung 5, der Jubelgesang, die Anbetung Jesu, wir danken dir, Lamm Gottes. Da wird der Herr Jesus angebetet für das vollkommene Opfer, für sein Blut, für das Wunderbare, was er getan hat. Und da bist du nicht mehr erschütterlich, dann kannst du auch sterben. Dann kannst du sterben an einer Krankheit, dann kannst du sterben als Märtyrer, dann kannst du sterben an der Altersschwäche, spielt keine Rolle mehr. Du kannst dein Leben und sterben. Aber es hängt alles an einem. Ob ich es mache wie die Leute, die in Not waren, die haben was ganz Einfaches gemacht. Die haben den Saum seines Kleides ergriffen, haben sich angeklammert. Ob ich so zu meinem Jesus gehe, mich an ihn klammere und sage, Herr, erbarme dich. Wer das tut, der überlebt. Bin ich felsenfest überzeugt. Wisst ihr, wer am Schluss überlebt hat? Der Jeremia. Hat überlebt. Lässt. Ganze Königschronika-Bücher, lässt alles, er hat überlebt. Wisst ihr, und so werden wir auch überleben. Ich möchte beten. Herr Jesus, du bist der Fels der Ewigkeiten. Die Bibel sagt, dass du im Alten Testament den Gläubigen hinterhergegangen bist als Fels. Uns gehst du im Neuen Testament vorne draus als Fels. Und sie wurden nicht zu Schande, obwohl du nur hinter ihnen warst. Wie viel weniger werden wir zu Schande, weil du vor uns gehst, weil wir dir folgen können. Du setzt unsere Fußstapfen. Wir müssen nur dir, dem Lamme, folgen, wohin du gehst. Jetzt erbarme dich, dass wir, so wie es der Jeremia beschrieben hat, wir zu diesem Kapitel 3 kommen, ab Vers 21, dass wir beginnen, deine Gnadeerweise wieder ins Gedächtnis zu rufen, dass wir uns erinnern, dass du eine völlige Erlösung hast und dass du keinen zu Schande werden lässt, der den Namen Jesus liebt. Gib uns einfach Gnade, neu aufzustehen und dir, dem Lamm, zu folgen, wohin du gehst. Amen.